ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Für Israels Regierung ist es der Schlüssel, um die islamistische Terrororganisation Hamas zu zerschlagen, die Einnahme und Kontrolle von Gaza-Stadt. Vor Wochen schon hatte die israelische Armee eine Offensive auf die Vororte der größten Stadt im Gazastreifen gestartet und weitet sie nun schrittweise aus. Zuletzt hatte sie auch einige Hochhäuser bombardiert. Nun forderten Israels Streitkräfte die Einwohner von Gaza-Stadt zur Flucht auf. Sie sollten sich in ein ausgewiesenes Schutzgebiet im Süden des Gazastreifens in Sicherheit bringen, in dem bereits hunderttausende Menschen Zuflucht gesucht haben. Aus Tel Aviv berichtet Sophie von der Tann.
Gaza-Stadt am Nachmittag. Das israelische Militär bombardiert nach einer Warnung dieses Hochhaus. Die Terrororganisation Hamas habe das Gebäude genutzt, so das Militär. Belege dafür veröffentlicht es nicht. Kurz danach suchen Menschen in den Trümmern nach dem, was noch übrig ist. Sie haben uns befohlen, die Gegend zu verlassen, also haben wir das getan und konnten nur ein paar Dinge mitnehmen. Ihr seht doch die Situation in Gaza. Es gibt kein sicheres Zelt, kein sicheres Haus, gar keine sicheren Orte hier. Das israelische Militär will ganz Gaza-Stadt einnehmen, eines der wenigen Gebiete im Gazastreifen, das bisher noch nicht nahezu vollständig zerstört ist. 40% der Stadt habe man bereits unter Kontrolle. Die Menschen sollen in den Süden, in die sogenannte humanitäre Zone, so der Militärsprecher. Hunderttausende sind erneut zur Flucht gezwungen, in ein Gebiet mit schlechter Versorgung und kaum Platz. Die Vereinten Nationen rufen dazu auf, eine weitere Intensivierung der Offensive zu verhindern. Wir haben jetzt eine Bevölkerung, die nicht nur jederzeit wegen der laufenden Militäroperationen und Bombardierungen getötet werden kann, sondern auch, weil sie verzweifelt versuchen, Essen zu bekommen oder weil sie wegen des Hungers einen stillen Tod sterben. In Israel demonstrieren am Abend erneut Tausende für ein Abkommen, für eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln. Deren Angehörige werfen der Regierung vor, mit der Offensive in Gaza-Stadt wissentlich das Leben der Verschleppten zu gefährden. Die gleiche Regierung, die die Warnzeichen am 7. Oktober nicht erkannt hat, lässt ihre eigenen Bürger und Soldaten jetzt im Stich. Sie entscheiden sich dazu, den Krieg zu verlängern, statt unsere Lieben nach Hause zu holen. Rund 20 Geiseln sollen noch am Leben sein.
So sehr sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition diese Woche auch bemühten, Meinungsverschiedenheiten zu überbrücken und das Bild eines harmonischen Miteinanders nach der Sommerpause zu vermitteln, ein Thema birgt nach wie vor Sprengkraft für die Bundesregierung. Die Debatte um die Reformen unseres Sozialstaats. Die gingen auch am Wochenende ungebremst weiter. Diesmal meldeten sich die Vorsitzenden der Jugendorganisationen von Union und SPD zu Wort mit dem Appell, die jeweils eigenen Positionen doch stärker zu betonen. Klingt nicht unbedingt nach Kompromisssuche. Und dazu jetzt daher unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Peter Bartels in Berlin. Jan-Peter, die Junge Union will den wörtlich aufgeblähten Sozialstaat kürzen und die Jusos wiederum wollen an die, Zitat, Privilegien der sehr Reichen. Am Mittwoch im Koalitionsausschuss, da hatte Schwarz-Rot ja noch Schulterschluss demonstriert. Wie passt das jetzt zusammen?
Nun, ich glaube nicht, dass da kein Raum für Kompromisse ist. Ich halte das eher für einen Fall von Klappern gehört zum Handwerk sozusagen. Ich sehe da zwei Seiten. Auf der einen Seite die Spitzen der Koalition. Ich nehme das denen ab, dass die sich jetzt besser vertragen wollen, salopp gesagt. Das vertraute Du, die Witzchen, was da diese Woche passiert ist, das fand ich alles nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite sind die Jugendorganisationen, die ja eh immer etwas stärker sich positionieren als die Mutterpartei. Parteien, die salopp gesagt auch mal gerne auf den Putz hauen. Das dient der Profilbildung und vor allem, die wollen hier Merz und Klingbeil auch eine Botschaft senden. Und diese Botschaft, die ist, ohne die Jungen solltet ihr das nicht alles eintüten. Wir wollen hier gerne mitreden.
Heute wurde zudem auch darüber berichtet, dass Bärbel Baas höhere Sozialabgaben für Gutverdiener wolle. Hat das auch mit der Sozialstaatsdebatte zu tun oder stand so eine Erhöhung sowieso an?
Also diese Erhöhung, die stand sowieso an. Es geht da um die Beitragsbemessungsgrenzen. Die werden jedes Jahr erhöht. Und zwar ist es so, dass das Ministerium sich das auch gar nicht aussuchen kann. Das ist gesetzlich so festgelegt. Die können das auch nicht nach Gutdünken festlegen. Es gibt da vorgegebene Formeln und keinen Ermessensspielraum. Und dann ist das Ganze dazu gedacht, dass wenn die Löhne angehoben werden, dass dann eben auch die Rechengrößen der Sozialversicherung, also die Beitragsbemessungsgrenze zum Beispiel, angepasst wird, weil ja einige mit mehr Lohn jetzt nach oben rauswachsen sozusagen, und um die Verhältnisse anzupassen, werden dann eben auch die Größen nach oben angepasst. Also das passiert jedes Jahr im Herbst, das wird im September in eine Verordnung gegossen, im Oktober im Kabinett beschlossen, so der normale Ablauf, damit die Wirtschaft, die Unternehmen noch Zeit haben, das Ganze in ihre Computer einzugeben und damit auch ab dem 1.1. die Lohnabrechnung stimmt. Ich halte das also nicht für politische Absicht, sondern für einen ganz normalen Vorgang.
Jan-Peter, danke für die Informationen nach Berlin.
Gerne.
Internationale Investitionen und neue Fabriken in seinem Land, die wünscht sich US-Präsident Donald Trump ausdrücklich. Umso erstaunlicher jetzt das Vorgehen der Einwanderungsbehörden auf der Baustelle einer neuen Autobatterienfabrik. Bei einer Großrazzia wurden fast 500 Menschen festgenommen, die meisten von ihnen Südkoreaner. Sie sollen sich illegal in den USA aufgehalten haben. Die neue Fabrik wird derzeit von den südkoreanischen Unternehmen Hyundai und LG im Bundesstaat Georgia gebaut. Die Regierung in Seoul reagierte mit scharfer Kritik auf die Festnahmen. US-Präsident Trump dagegen verteidigte die Aktion. Und nicht nur beim Vorgehen gegen Migration demonstriert Trump Härte, sondern auch beim Kampf gegen den Drogenschmuggel. Um das zu zeigen, wurden in dieser Woche unter anderem Aufnahmen wie diese veröffentlicht. Beim Angriff auf ein Schnellboot vor der Küste von Venezuela sollen nach US-Angaben 11 Drogenschmuggler getötet worden sein. Und sowohl Verteidigungsminister Hegseth als auch Außenminister Rubio kündigten weitere solcher Operationen an. Das könnte auch eine Warnung an den direkten Nachbarn Mexiko gewesen sein. Das Land gilt als wichtiger Umschlagplatz für Drogen, die in die USA gelangen. Marie-Christine Böse zeigt, wie die mexikanischen Kartelle ihr tödliches Geschäft betreiben.
Paulas Gruppe hat einen Tipp bekommen. In diesem Garten, außerhalb der Stadt Guadalajara, sollen Leichen verscharrt sein. Also graben sie nach Überresten. Kleidung ist ein Alarmzeichen. Alle hier vermissen Brüder, Ehemänner, Söhne. Paulas Bruder verschwand vor 10 Jahren. Um sie zu schützen, verändern wir ihren Namen. Der Schmerz wird immer bleiben, der geht nicht weg. Ich versuche, ihn hier bei der Suche abzureagieren. Die Nationalgarde bewacht den Sucheinsatz, weil der gefährlich ist, weil hier Mexikos mächtigstes Kartell Jalisco Nueva Generación das Sagen hat. 125.000 Menschen gelten in Mexiko als vermisst. Viele sterben im Drogenkrieg, oft zwangsrekrutiert, zur Mitarbeit gezwungen. Kartelle kontaktieren Jugendliche etwa per Chat, in solchen Online-Videospielen. Oft schalten die Kartelle auch Annoncen, dass sie nach Sicherheitspersonal suchen. Oder sie posten falsche Jobangebote in den sozialen Medien, bieten hohe Gehälter an. Oder sie entführen junge Männer wie Pablo. Der 17-Jährige kam wie durch ein Wunder frei, lebt jetzt aber in Todesangst. Sie haben uns in ein Auto gezerrt, wir wussten nicht, wohin es geht. Für 1.500 Euro monatlich sollte er gegen ein anderes Kartell kämpfen. Oft sind unerfahrene Jugendliche wie er Kanonenfutter. Ich dachte, wenn ich mich weigere, werden sie mich umbringen. Und sonst sterbe ich eben im Gefecht. Ich hatte riesige Angst. Wie systematisch die Kartelle rekrutieren, zeigt eine Entdeckung diesen März. Ein Suchtrupp stößt auf ein mutmaßliches Söldnertrainingscamp des Jalisco-Kartells. Paula betrat als eine der ersten das Gelände, findet Kleidung der Rekrutierten. Der Druck auf Mexikos Präsidentin Sheinbaum wächst. US-Außenminister Rubio, diese Woche zu Gast, lobt zwar ihre Bemühungen im Kampf gegen die Kartelle. Präsident Trump aber würde am liebsten Soldaten schicken. Sheinbaum weist das zurück, kooperiert aber, ließ dieses Jahr 55 Drogenbosse an die USA ausliefern. Die Regierung sperrt Rekrutierungsseiten. Experten sagen, Das reiche nicht. Die Regierung versucht, den Drogenfluss Richtung USA zu drosseln. Aber es gibt keine Strategie, die Rekrutierung zu stoppen. Für einen festgenommenen Jugendlichen werden 5 neue rekrutiert. Auch Paula glaubt, dass die Kartelle zu mächtig sind und dass die Armut viele zu den Verbrechern treibt. Heute finden sie hier nur Tierknochen und keinen Angehörigen, von dem sie sich verabschieden können.
Und eine ausführlichere Reportage von Marie-Christine Böse über die mexikanischen Drogenkartelle sehen Sie morgen Abend hier im Ersten im Weltspiegel um 18.30 Uhr und natürlich auch in der ARD-Mediathek. Es gilt als eines der größten Panoramabilder der Welt, das Bauernkriegspanorama des Leipziger Künstlers Werner Tübke. Es zeigt ja auch einen gewaltigen Konflikt, der vor genau 500 Jahren vor allem Süddeutschland und weite Teile Mitteldeutschlands erschütterte. Als Bauern gegen den Adel aufbegehrten, gegen Leibeigenschaft, gegen Fronarbeit, für mehr eigene Rechte. Doch die Fürsten, die heuerten ganze Armeen von Landsknechten an und ließen die Aufstände blutig niederschlagen. Zehntausende kamen ums Leben. In der Nähe des thüringischen Bad Frankenhausen fand eine der bedeutendsten Schlachten statt, die an diesem Wochenende zum 500. Jubiläum des Bauernkriegs von Hunderten von Darstellern aufwendig nachgespielt wird. Manuel Mehlhorn war mittendrin im Kampfgetümmel.
Es ist ein gewaltiges Spektakel. 500 Jahre Bauernschlacht in Bad Frankenhausen, nachgespielt in einer aufwendigen Inszenierung. 300 Bauern kämpfen gegen 180 Landsknechte, gespielt von Laiendarstellern aus der Region. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn, so lautete der Schlachtruf der Bauern. Sie begehrten auf gegen Leibeigenschaft und Fronarbeit, waren Vorkämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit.
Die Bauern haben ja um ihre Rechte gekämpft. Dass es am Ende nicht so lief, wie es hätte laufen sollen aus Sicht der Bauern, ist schade. Aber ich denke, trotz alledem ist es ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Geschichte und all dessen, was wir so, ja, selbst bis hin zur Demokratie dann letztendlich erreicht haben.
Die Bauern verschanzten sich in einer Wagenburg und konnten den militärisch weit überlegenen Landsknechten am Ende nicht standhalten. Fast 6000 Bauern starben in der Schlacht. Jahrhunderte später passte das der DDR-Führung in ihre sozialistische Geschichtsdeutung. Sie beauftragte Mitte der 70er Jahre den Maler Werner Tübke, die Schlacht abzubilden. Sein 123 Meter langes Monumentalbild ist heute im Panoramamuseum Bad Frankenhausen ausgestellt. Im Mittelpunkt der Anführer der Bauern, Thomas Münzer, der nach der Schlacht hingerichtet wurde. Noch heute könne man von ihm etwas lernen, meint der Regisseur der Inszenierung.
Der Begriff Freiheit und Gerechtigkeit ist ja immer aktuell. Was wichtig ist, ist, dass man sich besinnt, dass wir ohne die Bauern nichts wären. Und das ist damals wie heute so. Das ist wichtig. Das ist vielleicht die Kernaussage von allen.
Die Besucher sind aus ganz Deutschland angereist. Sie fasziniert,
dass die Leute zusammengehalten haben. Einheit, Gleichheit, dass die niederen Stände gegen die höheren Stände sich auch aufgelehnt haben.
Mit der Inszenierung sind die meisten Besucher zufrieden.
Wie sie alles dargestellt haben hier. Ja. Kostüme sind schön. Gut nachgestellt.
Man hätte vielleicht noch ein bisschen das detaillierter erklären können, aber ansonsten wunderschön gemacht. Ja.
3 Jahre haben sie in Bad Frankenhausen an dem Schauspiel gearbeitet. Morgen Nachmittag wird es noch einmal aufgeführt.
Als Werner Herzog zum Auftakt der Filmfestspiele von Venedig vor gut einer Woche für sein Lebenswerk geehrt wurde, da war die Rede von einem Altmeister des Films. Eine Kategorie, in die auch er schon gehören dürfte, obwohl Jim Jarmusch mit seinen 72 Jahren über 10 Jahre jünger als Herzog ist und fast jugendlich cool auftritt. Auch heute Abend, als er in Venedig mit einem goldenen Löwen geehrt wurde. Florian Kummert und Gregor Vossilus mit einem Rückblick auf die jüngste Ausgabe des ältesten Filmfests der Welt und die Sieger des Abends.
Die 82. Filmfestspiele von Venedig, sie boten vor allem Stars en masse. Jeden Tag Hollywood-Prominenz auf dem roten Teppich, manche sogar modisch gewagt in Anzug und Sandalen wie Schauspieler Jason Momoa. Mit Kino im Gepäck, das auch politischen Zündstoff bot. Und das honorierte auch die Jury, angeführt von Regisseur Alexander Payne.
The Voice of Hind Rajab.
Großer Preis der Jury für The Voice of Hind Rajab, der auch für die größten Emotionen und Kontroversen sorgte. Eine tragische, wahre Geschichte. Die Notrufzentrale bei Gaza erreicht der Hilferuf eines jungen Mädchens und der Beschuss des israelischen Militärs. Im Film hören wir Hinds echte Stimme übers Telefon.
Cinema cannot bring Hind back.
So ein Film kann Hind nicht zurückbringen. Das Kino kann die Grausamkeiten nicht ungeschehen machen, die ihr angetan wurden. Nichts kann ihren Tod ungeschehen machen. Aber Kino kann ihre Stimme erhalten, sie über Grenzen hinweg erklingen lassen. Der Gewinner des Hauptpreises war eine Überraschung. Goldener Löwe, bester Film für Jim Jarmuschs Father, Mother, Sister, Brother. In 3 Episoden erzählt Jarmusch von Eltern und Kindern, die unfähig sind, miteinander zu kommunizieren. Ich bin sehr gerührt und ich akzeptiere diesen Preis für unseren leisen Film im Namen unseres gesamten Teams. Sie kann sich über den Nachwuchsdarstellerpreis freuen, Luna Wiedler. Die 25-jährige Schweizerin spielt eine der Hauptrollen in Silent Friend, dem einzigen Wettbewerbsfilm, der in Deutschland gedreht wurde. Ich bin immer noch sehr geschockt, total überwältigt, denn ich habe nie damit gerechnet. Mein großer Dank an die Jury. Silent Friend ist ein philosophisch vielschichtiges Werk über Menschen und ihre enge Beziehung zur Pflanzenwelt. Einer der magischsten Filme dieses Jahr in Venedig. Kinostart bei uns ist im November. Und auch Italien freut sich. Die Coppa Volpi für den besten Darsteller ging an Toni Servillo und seine Leistung als Staatspräsident in La Grazia, die Gnade. Die 82. Filmfestspiele von Venedig. Vielleicht kein überragender, aber gewiss ein guter Jahrgang mit Filmen am Puls der Zeit, die lange nachwirken.
Überzeugende Spiele, deutliche Siege, jede Menge Leidenschaft. Die deutsche Nationalmannschaft hat eindeutig einen Lauf. Aber bevor Sie sich jetzt wundern, die Rede ist nicht von unseren Fußballern, sondern von der Basketballnationalmannschaft. Der amtierende Weltmeister ist gerade höchst souverän durch die Vorrunde bei der Europameisterschaft marschiert. Und im ersten K.O.-Spiel des Turniers, im Achtelfinale gegen Portugal, war es nach anfänglichen Schwierigkeiten dann auch eine eindeutige Sache für die deutschen Korbjäger. Holger Sauer.
Nach langem Infekt stand Bundestrainer Alex Mumbro erstmals bei dieser EM an der Seitenlinie. Der Achtelfinalgegner und Außenseiter Portugal in den roten Trikots begann stark. Der 2,11 Meter Center und NBA-Profi Nemias Queta dominierte in der ersten Spielhälfte die Bretter. Und erstmals in diesem Turnier ging Deutschland mit einem knappen 31:32 Rückstand in die Pause. Grund die schlechte Trefferquote von der Dreierlinie. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel bis ins Schlussviertel eng. Aber Maodolo mit seinen erfolgreichen 3-Punkte-Würfen war heute der entscheidende deutsche Akteur. 4 erfolgreiche Distanzwürfe von ihm und ein 33:7 im Schlussviertel brachten schließlich den Erfolg. Deutschland steht nach dem 85:58 Sieg gegen Portugal im Europameisterschaftsviertelfinale.
Und wir sind jetzt gespannt, welche Wetteraussichten Pila uns jetzt in den Korb legt.
Ja, morgen steht erst einmal sonniges Spätsommerwetter auf dem Spiel und wir schauen uns das mal an der Wetterlage an. Wir haben es hier noch mit Hochdruckeinfluss zu tun, der liegt über Mitteleuropa, das sind so ein paar harmlose Schleierwolken. Aber hier kommt schon ein dichteres Wolkenband, das gehört zu Tiefausläufern. Und dieses Wolkenband, das erreicht uns dann vor allem Anfang nächster Woche mit dichten Wolken, Schauern und Gewittern und läutet erstmal einen eher wechselhaften Witterungsabschnitt ein. Heute Nacht ist es verbreitet sternenklar. Es sind allenfalls mal so ein paar lockere Wolken unterwegs. Das sind die Schleierwolken, die wir vorhin gesehen haben. Stellenweise bildet sich auch etwas Nebel. Morgen dann nochmal verbreitet sonnig. Aber wir haben es hier immer noch mal in der Mitte noch mit ein paar Schleierwolken zu tun. Die tun der Sonne aber keinen Abbruch. Die kann meistens auch doch noch mal ungestört scheinen von früh bis spät. Aber Sie sehen hier schon dieses Wolkenband, das dann zum Abend hin langsam von Frankreich zu uns hereinkommt. Die Temperaturen sinken auf meist 16 Grad auf den ostfriesischen Inseln und deutlich frischer wird es mit 5 Grad in den Tälern der Schwäbischen Alb. Morgen dann nochmal sommerlich warm für die meisten von uns, verbreitet 25 bis sogar 30 Grad am Niederrhein. Ein bisschen kühler bleibt es mit Seewind auf Rügen mit 20 Grad. Ja, und die neue Woche startet dann vor allem im Westen wechselhaft. Dieser Tiefausläufer driftet zu uns herein mit Schauern und Gewittern. Und im Nordosten wird das nochmal mit 27 Grad nochmal sommerlich warm. Ebenso auch am Dienstag. Aber dieses Wolkenband kommt weiter in die Mitte voran. Dort bleibt es dann meistens wolkenverhangen. Und teilweise wird es nicht mal mehr 16 Grad warm.
Pila, vielen Dank für die Aussichten. Und wir freuen uns auf das Wetter. Das waren die Tagesthemen an diesem späten Samstagabend. Im Wort zum Sonntag geht es jetzt hier im Ersten auch um unseren Sozialstaat und um dessen Wert. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend noch und bleiben Sie zuversichtlich.